Liebe Schwestern und Brüder, darf ich zu Beginn mal eine Frage stellen? Wann habt ihr denn zum letzten Mal etwas neu angefangen? Einfach mal so kurz überlegen und dann auf Zuruf. Irgendetwas neu angefangen, gibt es da etwas? Was? Neue Arbeitsstelle. Was? Klavier. Klavierspielen angefangen? Stark. Und du?
Basketball.
Wow. Basketball, das ist was für große Leute. Aber du bist am Wachsen. Sehr gut.
Apnoe tauchen, Luft anhalten.
Huh.
Oh, macht Spaß.
Macht Spaß, ehrlich? Nicht zu lang? Da finde ich Basketball entspannter, aber...
Fitnessraum,
ja, das nehmen sich viele vor, ja.
Deutschunterricht in der syrischen Familie.
Ah, haben alle gehört, Deutschunterricht in der syrischen Familie zu halten, zu geben. Ja, ist ja großartig.
Ein Bistro.
Ein Bistro?
Ja, in der Gemeinde Wilhelmsdorf.
Ah. Das ist ja großartig.
Auszeit für die Frauen neu. Frauenfrühstück in Neuform.
Also ich muss sagen, ich habe die Frage schon gelegentlich gestellt, auch mal in einer anderen Gemeinde. Manchmal kommt nichts. In Wilhelmsdorf sprudelt's. Ja, Neuanfänge, vielen Dank. Da könntet ihr jetzt noch viel mehr dazulegen. Manchmal muss man ein bisschen überlegen, wann habe ich eigentlich was neu angefangen? Und unser Leben besteht ja nicht nur aus Anfängen, wir leben auch in Routinen. Wir haben unsere Gewohnheiten und das ist auch gar nicht schlecht. Das ist sogar etwas sehr Wertvolles und Gutes. Du kannst dich nicht jeden Tag neu erfinden. Das wäre viel zu anstrengend, wenn man jeden Tag wieder neu überlegen müsste, wer bin ich eigentlich, wo stehe ich auf und wo ist eigentlich mein Bad und so. Man muss nicht die Wege immer wieder suchen, weil man sie kennt, weil sie vertraut sind. Und doch, wenn das Leben nur aus Routine besteht, nur aus Gewohnheit, wenn jeder neue Tag nur so ist, wie es schon war, dann fehlt auch etwas. Es gehört zum Leben, es gehört zum Menschsein dazu, immer wieder neu anzufangen. Wir sind eben Menschen und nicht nur Gewohnheitstiere, sondern Hoffnungsmenschen. Und zum Menschsein gehört das Anfangen. Und das hat damit zu tun, dass Gott immer wieder neu anfängt. Die Bibel ist voll von Anfangsgeschichten. Gott beginnt immer wieder neu. Und das tut er vorzugsweise mit Menschen, die schon ziemlich am Ende sind. Oder von denen man nicht dachte und die von sich selber nicht dachten, dass nochmal irgendetwas Neues losgehen könnte. Abraham zum Beispiel ist so einer. Ganz am Anfang hat Gott schon angefangen, nämlich am Anfang, so beginnt die Bibel, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang die große Schöpfung und dann kommt die große Schuld und dann kommt die große Flut und auch in dieses große Untergehen pflanzt Gott einen Anfang mit ein, indem er ein Boot aufs Wasser setzt. Aber dann, nach der Urgeschichte, nach den ersten 11 Kapiteln der Bibel, beginnt Gott sein Werk nochmal ganz neu. Es beginnt die Heilsgeschichte. Und die beginnt mit einem Mann. Und der ist wie alt, damit Gott anfängt? Ah, mit 17. Oder? Er ist nicht mal 66, wo das Leben anfängt nach Udo Jürgens, sondern er ist 75. Mit 75 geht's erst richtig los. Von vorher weiß man gar nichts von dem. Der junge Abraham ist völlig unbekannt. Der Abraham in der Mitte des Lebens, völlig unbekannt und uninteressant. Mit 75 geht's los. Und da hört Abraham eine Stimme. Abraham, geh aus deinem Vaterland in ein Land, das ich dir zeigen will. Geh, Abraham, geh. Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Abraham hört eine Stimme. Es ist Gottes Stimme, wie wir wissen als Bibelleser, wenn wir 1. Mose 12 lesen. Aber, und da redet der Gott, der später Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs genannt wird. Aber damals ist er noch nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, weil es Isaak und Jakob noch gar nicht gibt und Abraham heißt noch gar nicht Abraham. Abraham kennt ihn gar nicht, er hört eine Stimme. Wenn alte Männer Stimmen hören, ist es Vorsicht geboten. Aber Abraham hört es und er vertraut. Dieser Glaube, dieses Vertrauen, neu anzufangen, dieser Anfängerglaube setzt Abraham in Bewegung. Und jetzt bekommt er einen Auftrag. Abraham, geh raus aus deinem Vaterland, lass alles zurück. Was er zurücklässt, das kann er ganz genau sagen, das weiß er, das kennt er seit 75 Jahren. Aber wohin es geht, das erfährt er nicht. In ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham, wohin gehst du? Du packst deine Sachen zusammen, du bist doch noch nie weggegangen. Was ist in dich gefahren? Wohin willst du? Weiß ich nicht. Ein Land, das ich dir zeigen will. Wenigstens eine Routenplanung, wie lang geht's, eine Zielbeschreibung. Er weiß es nicht, er geht einfach. Wer hat dir gesagt, dass du gehen sollst? Eine Stimme. Aha. Anfänger, wer wirklich etwas anfängt, bekommt selten Applaus. Anfänger sind Exoten. Anfänger sind nicht die großen Visionäre, die Sicherheiten hätten. Anfänger sind nicht Sicherheitsmänner oder Menschen oder Strahlemänner, wie wir so sagen, sondern Menschen, die etwas wagen in ganz Ungewisses hinein und dann entdecken, dass Gott mitgeht und dass dieses Wort sich erfüllt. So beginnt Gott mit Abraham. Und es ist nicht nur Abraham. Es ist auch Sarah. Sie bekommen eine Verheißung, ein Versprechen, viel sich zu vermehren. Seine Nachkommen werden sein wie Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Und es ist einfach nur lächerlich. Sarah muss lachen darüber. Und so macht aber Gott Geschichte. Es dauert Jahre und viele weite Wege, bis sich die Verheißung erfüllt. Und Abraham geht auch Umwege und er verliert selber den Glauben daran auf seinem Weg. Aber Gott geht den Weg mit ihm. Und er geht diese Anfängerwege mit Ruth. Nur noch mal kurz an Ruth. Ruth ist eine Frau, die hat geheiratet, deren Leben hat begonnen. Das war eine junge Frau. Aber ihre Hoffnung, ihre Träume waren ganz schnell am Ende. Der Traum aller jungen Frauen, die heiraten, war es nicht, mit der Schwiegermutter übrig zu bleiben. Und mit der Schwiegermutter unterwegs zu sein. Kann anstrengend werden. Aber Gott hat Geschichte gemacht mit Ruth und ist ihren Weg gegangen und mit Mirjam und mit Mose und mit David und mit einer Samariterin und mit einem Sohn, der als Verlorener beschrieben wurde und mit Simon und mit Maria erst und mit einem Saulus, der zum Paulus wurde. Gott beginnt immer wieder neu und er nimmt Menschen, die eigentlich wenig Perspektive haben und manchmal auch solche, die ganz viel Potenzial mitbringen. Gott fängt an. Er beginnt immer wieder neu. Um anzufangen, braucht es Hoffnung. Aber Hoffnung, mit der Hoffnung ist es so eine Sache. Herbert Grönemeyer ist ja bekannt in Wilhelmsdorf. Grönemeyer? Schon. Ja. Grönemeyer hat im letzten Jahr ein Album rausgebracht. Neue Platte. Und der erste Satz, wisst ihr, wie der heißt auf dieser neuen Platte, vom ersten Lied der erste Satz? Der heißt, Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Ich suche sie. Hoffnung ist gerade schwer zu finden. Ich suche sie. Wir brauchen Hoffnung, um etwas anzufangen. die Grunderwartung, zumindest den Sinn für die Möglichkeit, dass etwas werden könnte, ohne Hoffnung loszugehen. Da bleibst du sitzen. Wenn wir die Hoffnung verlieren, verlieren wir ein Stück weit das Leben. Ohne Hoffnung können wir nicht leben. Ernst Bloch, der große Philosoph der Hoffnung im letzten Jahrhundert, der das Buch geschrieben hat, Prinzip Hoffnung, der hat einmal gesagt, wenn wir zu hoffen aufhören, kommt, was wir befürchten, bestimmt. Also hoffen wir. Und Hans Jonas, einer seiner Gegenspieler, intellektuelle Debatte damals, der das Prinzip Verantwortung geschrieben hat, so als Gegenpol zu Ernst Bloch, auch der konnte sagen, der völlige Verzicht auf Hoffnung ist das, was das Unheil nur beschleunigen kann. Wir brauchen Hoffnung. Wenn du auf Hoffnung völlig verzichtest, dann kommt das Unheil nur umso schneller. Wir brauchen ein Stück Optimismus, auch wenn wir nicht wissen, ob der Optimismus trägt, wenn wir nicht wissen, worauf. Hoffnung ist psychologisch unaufgehbar und sie ist philosophisch unverzichtbar. Nur die Frage ist, worauf hoffen wir? Selbst Friedrich Nietzsche, der große Philosoph, der dann Atheist geworden ist, Pfarrerssohn, konnte sagen, Hoffnung ist der Regenbogen über dem herabstürzenden Bach des Lebens. Alles geht den Bach runter. Alles. Es gibt eigentlich keine Hoffnung. Aber Hoffnung ist der Regenbogen darüber. Ist das Hoffnung? Eine poetische Farbenmalerei, die wir als Christen, als religiös Gestimmte so entfalten. In einer Welt, die eigentlich den Bach runtergeht. Ist das Hoffnung? Sind wir Christen diejenigen, die so ein bisschen Regenbogen an den Himmel malen, weil es sich damit besser leben lässt, weil es der Seele gut tut und weil es fürs Denken irgendwie angenehmer ist und weil man ein bisschen Positives in dieser Welt braucht, darum Religion, darum ein bisschen Seelenmassage, darum am Sonntagmorgen wie heute so ein bisschen Motivationsrede. Ist es das? Ist das nur Hoffnung? Das wäre dünn. Das wäre sehr dünn. Das hebräische Wort für Hoffnung, ihr Lieben, heißt Kiwa. Und Kiwa bedeutet zugleich ein Seil zu spannen. Ich habe euch so ein Seil mal mitgebracht. Die hebräische Sprache ist so herrlich anschaulich. Kiwa bedeutet also hoffen und ein Seil spannen. In der Bibel zum Beispiel, du bindest etwas Schweres an eine Schnur hin, ein Bleilot zum Beispiel, ein Stein oder was, eben ein Stück Blei, und dann hängt das senkrecht nach unten. Auch für Anfänger der Physik ist das soweit klar. Schwerkraft zieht nach unten, das Ganze ist senkrecht, zieht nach unten. Die Schnur wird gespannt. Das ist das Bild. Oder für uns Schwaben, wenn du ein Gartenbeet abstechen willst, um eine Mauer zu bauen, oder eben ein Gartenbeet, jetzt im Frühjahr, machen wir ja nicht irgendwie so krumm, so Pi mal Daumen, sondern akkurat. Du schlägst also einen Pflock in die Erde, spannst eine Schnur und spannst wieder einen Pflock in die Erde. Und entlang dieser gespannten Schnur wird mit dem Spaten aber sowas von sauber eine gerade Linie abgestochen fürs Gartenbeet. Oder? Wie sieht es aus in Wilhelmsdorf? So muss es doch sein. Der Rasen abgestochen. Seht ihr, das bedeutet Hoffen. Das eine Ende, der eine Pflock ist da, wo ich bin. Da, wo wir sind. Wir in unserer Krise. Wir in unserer Krankheit. Wir in unserer Verunsicherung, wo Kriegssituation ist in Europa. Wir in unserer Krise, da, wo ich bin, da ist der eine Pflock. Und der andere Pflock ist dort eingeschlagen in dem, was uns versprochen ist, was uns gesagt ist. Hoffnung heißt, sich auf eine Zusage zu verlassen, die wir nicht sehen. Hoffen heißt, einem Versprechen zu vertrauen, das noch nicht erfüllt ist. Das heißt hoffen. Abraham hofft. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, aber ich bin hier. Du wirst Nachkommen haben, aber ich bin hier und habe keine. Hoffen heißt losgehen und dieses Versprechen festhalten. Schritt für Schritt mit beiden Beinen auf der Erde an dieser Schnur entlang zu gehen. Gespannt und hoffnungsvoll leben. Hoffnung heißt nicht, schon ein bisschen abgehoben zu sein, schon halb im Himmel zu sein, sondern ganz geerdet, ganz bodenständig. Geh, Abraham, geh. Step by step, Schritt für Schritt, auf dieser Erde, ganz in dieser Welt, aber mit einem Ziel vor Augen, mit einer Hoffnung vor Augen, mit einer Aussicht, mit einer Orientierung. Hoffnungsmenschen haben den Himmel im Herzen und verändern so die Welt. Darum ist das der Untertitel geworden von diesem Projekt. Auch diesem Buch. Darum dieses Seil hier vorne drauf. Ein rotes Seil. Ihr wisst jetzt warum. Und der Untertitel: Mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Seht ihr, wir haben den Himmel im Herzen. Uns ist der Himmel versprochen. Dafür steht Jesus Christus. Er ist auferstanden. Wir bekennen den Gott der Hoffnung. Und zwar in den Bedrängnissen dieser Zeit. Die Schriftlesung haben wir gehört, Römer 5. Hoffnung und Bedrängnis, Hoffnung und Krise, Hoffnung und Leiden gehört zusammen. Und Hoffnung heißt nicht, das zu verdrängen, schon ein bisschen weg zu sein. Hoffnung heißt, mittendrin zu sein. Aber am gespannten Seil entlang zu gehen. In Wilhelmsdorf traue ich mir die Frage kaum zu stellen, aber ich frage trotzdem, wer war schon mal in Bad Boll? Ihr wisst, was jetzt kommt wahrscheinlich. Kurhaus in Bad Boll, da gibt es eine Fassade. Und an der Fassade des Kurhauses in Bad Boll stehen die zwei Initialen W und P. Steht für? Ja, genau. In Wilhelmsdorf weiß man das. Zumindest Ebber weiß es. Für Wilhelm und Pauline. Württembergisches Königspaar. Das Haus wurde gebaut und da sind die Initialen in großen Lettern, prangen die da vorne, W und P. Und dann sind die beiden Blumhardts dort eingezogen im Kurhaus in Bad Boll und haben gedacht, was sagen wir jetzt? Was bedeuten W und P? Man kann das erklären, Wilhelm und Pauline, aber nicht jeder will immer so einen kleinen geschichtlichen Exkurs in die württembergische Königsgeschichte. Also haben sie gesagt, W und P, das steht für? So ist es. Für warten und pressieren. Seht ihr? Und das heißt hoffen. Schwaben wissen das, nur Schwaben verstehen das. Warten, warten auf das, was nur Gott tun kann. Hoffen heißt warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt, dass Gott diese Welt ans Ziel bringt. Er rettet die Welt, er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Nicht wir, das schaffen wir nicht. So sehr wir uns auch bemühen und so sehr wir einen Auftrag in dieser Welt haben, aber wir kriegen das nicht hin, wir kriegen gar nichts gerettet. Die Welt nicht, das Klima nicht und uns selber auch nicht. Das hat Jesus getan. Gott rettet die Welt und er macht alles neu. Darauf können wir nur warten, nur empfangen. Das wird uns alles geschenkt. Der Himmel wird uns geschenkt. Aber dann und pressieren. Warten und nicht die Hände in den Schoß legen, sondern pressieren. Wir sagen als Schwaben, mir pressiert's. Der Schwabe hat es eilig, man schafft was, man tut was, man ist busy, man ist beschäftigt, man ist tätig. In die Welt gehen und anpacken. Und das haben die Blumhardts gemacht. Der jüngere Blumhardt ist in die Politik gegangen, ist in die SPD eingetreten und in den Landtag. Dafür musste er übrigens seinen Pfarrer an den Nagel hängen. Das wäre heute auch nicht mehr so, aber damals war das so. Er hat die Welt mitgestaltet. Das gehört dazu. Seht ihr, was wir hoffen, bestimmt unser Handeln. Wenn wir nichts mehr hoffen, dann tun wir auch nichts mehr. Wozu auch? Es ist ja nichts zu erwarten. Wenn du nichts hoffst, warum soll ich was tun? Dann kann ich auf diese Welt pfeifen. Aber wir sind als Hoffnungsmenschen berufen. Wenn Gott uns den Himmel schenkt, dann hat er uns auch die Welt anvertraut. Hoffen heißt deshalb, nicht die Welt aufgeben, sondern alles für diese Welt zu tun, für diese Welt, für die Jesus gestorben ist, in die Gott hineingekommen ist, in der er Mensch geworden ist. Und von solchen Hoffnungsmenschen erzählt zum Beispiel dieses Büchlein und der Podcast. Und eine Geschichte ist die von Wilbur Grossrucker. Habt ihr schon gehört von ihr, oder? Ist inzwischen ein bisschen bekannt. Die war hier. Da muss ich ja gar nichts sagen. Wenn Wilbur da war. Wilbur, als die das Hoffnungshaus in Stuttgart gegründet hat, Arbeit für Frauen in der Prostitution. Ich habe dieses Werk eben mitgegründet, dieses Haus bei den APIs, und daraus ist dann auch, ist in die Aktion Hoffnungsland übernommen worden. Wilbur hat Anfang 50 als leitende Hebamme in Österreich ihre Stelle verlassen, ihr Heimatland verlassen, ihre Region verlassen, wie Abraham. Und ist nochmal aufgebrochen, sie hat 3 erwachsene Kinder, war verheiratet, ist geschieden. Und Gott hat nochmal neu angefangen, mitten im Leben, mit ihr. Und sie hat die Frage gestellt, bin ich bereit, meine Komfortzone zu verlassen? Bin ich dazu bereit? Und ist nach Stuttgart gezogen, um für Frauen in der Prostitution da zu sein. An einem Ort, wo Gewalt zu Hause ist, wo Kriminalität dominiert, wo Frauen, ja, das führen wir jetzt gar nicht weiter aus, was das bedeutet am Sonntagmorgen. Aber es sind Abgründe, die da sind. Es sind Orte der Hoffnungslosigkeit. Dort braucht es Menschen, die da sind. Hoffnungsmenschen, die das leben, die Hoffnung festhalten. Oder Heino Falke ist auch zu Gast. Heino Falke ist einer, ihr könnt übrigens drüben am Büchertisch, gibt es nicht nur ein paar Bücher, es gibt so ein paar Postkarten, die man mitnehmen kann, und so ein kleines Traktat der Marburger Medien, die auch ein paar der Gäste kurz vorstellen. Kann man weitergeben oder auch verschenken. Ich habe ein paar mitgebracht, reicht nicht für alle. Heino Falke ist einer der faszinierendsten Wissenschaftler unserer Zeit. Astrophysiker. Er ist so eine Mischung zwischen Albert Einstein und Martin Luther. Heino Falke hat das Projekt geleitet, das vor ein paar Jahren um die Welt ging. Ein Foto des Schwarzen Loches. Das habt ihr bestimmt auch gesehen. Das war in allen Nachrichtensendungen, in allen Zeitschriften. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte gelungen, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Mit Teleskopen weltweit über Jahre hinweg. Und er hat dieses Projekt geleitet. Saß öfter schon beim Fernsehen, bei Markus Lanz und allen möglichen. Er ist knapp am Nobelpreis vorbei und zugleich, also einer der größten Denker, Astrophysik, schwarzes Loch und Urknall und oh, wie das alles so geht, Naturwissenschaft, höchstes Niveau und zugleich ein von Herzen an Jesus glaubender Mensch. Er ist Laienprediger in seiner Gemeinde, in der Rheinischen Kirche, er hat ein CVJM mitgegründet und vertraut schlicht darauf, dass Jesus Christus der Retter seines Lebens ist. Hoffnungsmensch, die einfach die Hoffnung festhalten und diese Welt gestalten. Seht ihr, aber am Ende, wir haben diesen Auftrag in der Welt, aber am Ende ist Hoffnung doch immer ganz persönlich. Ich will schließen, indem ich eine kleine Geschichte erzähle von einer Großtante von mir. Die ist fast 102 Jahre alt geworden. 1898 geboren und im Jahr 2000 verstorben. Sie war für mich so eine Art Großmutterersatz. Ich habe meine Oma mütterlicherseits nie kennengelernt, die ist viel zu früh verstorben. Und ich weiß noch, wie ich meine Großtante zum letzten Mal besucht habe und bei ihr im Pflegeheim war. Da lag sie im Bett, hat noch irgendwas zwischen 30 und 40 Kilogramm gewogen. Ihre Haut war schon ganz weiß und gelblich, so wie die Farbe des Kissens. Die Konturen ihres Körpers kaum mehr wahrnehmbar unter der Bettdecke. Und die Haut wachsig und eingefallen und die Nase schon spitz und der Atem ganz flach. Und die Hand war knorrig und kalt. Und ich habe sie besucht und habe bei diesem letzten Besuch diese Hand gehalten, diese kalte Hand. Und ich habe ihr ein bisschen erzählt aus, ich war noch Student, aus, was ich so erlebt habe. Und dann habe ich ihr ein paar Lieder gesungen. Und am Ende dieses Besuchs habe ich Psalm 23 gebetet. Und sie hat nie reagiert, die Augen geschlossen, der Atem nicht zu sehen. Und dann bete ich diesen Psalm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal und du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, salbest mein Haupt mit Öl, schenkst mir voll ein. Und dann endet doch der Psalm damit und ich rede laut und langsam und hoffe, dass sie die Worte erreichen. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn. Und dann sagt sie, das einzige Wort bei diesem Besuch und das letzte, das ich von ihr gehört habe, ganz leise, nur ein Flüstern, nur gehaucht, aber deutlich vernehmbar, dann sagt sie, immer da. Ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Seht ihr, das ist Hoffnung. Am Ende ist Hoffnung ganz persönlich. Ja, Hoffnung verändert die Welt. Davon bin ich überzeugt. Dazu segnet Gott Hoffnungsmenschen. Aber am Ende geht es um Jesus und mich, um Jesus und uns. Und dann stehen wir einmal vor Jesus. Ich schließe mit einem kleinen Gedicht, das auch am Ende dieses Hoffnungsmensch-Büchleins steht, und ich will euch das zum Schluss vorlesen. Es ist überschrieben mit Dein Zuhause. Wie viele Wege wir gehen, wie viele Worte wir sagen, wie viele Bilder wir sehen, wie viele Lasten wir tragen. Einmal sind wir am Ziel, einmal kommen wir an. Die Nacht ist vorbei und der Morgen bricht an. Dann steht Jesus vor uns und sagt, mein Kind, komm zu mir, ich warte auf dich. Dein Zuhause ist hier. Wie viel Sorge uns drückt, wie viele Menschen wir lieben, wie viel im Leben geglückt, wie viel wir schuldig geblieben. Einmal lassen wir los, einmal brechen wir auf, die Welt bleibt zurück. Und der Himmel geht auf. Dann steht Jesus vor uns und sagt, mein Kind, komm zu mir. Ich warte auf dich. Dein Zuhause ist hier. Wie viel Sehnsucht uns hält. Wie viele Pläne wir schmieden. Wie viel an Träumen zerfällt. Wie viel Zeit uns beschieden. Einmal staunen wir nur. Einmal so wie ein Kind. Der Tod ist die Tür und das Leben beginnt. Dann steht Jesus vor uns und sagt, mein Kind, komm zu mir. Ich warte auf dich. Dein Zuhause ist hier. Amen.